25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 11. Gast in Season 17 ist Robert Eichriedler, der COO der EXA. Lieber Robert, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, wenn wir ein lässiges Vorgespräch gehabt und wir kommen zum Schluss auch noch zu einem witzigen Sport. Kann man Sport sagen? Vielleicht als kleiner Spoiler schon, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Andrea Benkendorf, Fabian Scheucher hatte ich bereits zu Gast. Wie erwähnt, du bist mein 3. Gast aus der Energy Exchange Austria. Karrierewerdegang, ich interessiere mich, wie bist du dorthin gekommen? Was hat dein Interesse an der Branche geweckt? Studium, Schule, wie ist das gelaufen?
Ja, das Interesse für die Branche hat sich während meiner Schullaufbahn entwickelt.
Schon während der Schulzeit?
Genau, ich war in einer Schule für Umwelttechnik.
Okay.
Und in einer 5-jährigen Schule mit Matura. Und in dem Zuge habe ich mich für Energie- und Umwelttechnik interessiert und mich dann für ein Studium der europäischen Energiewirtschaft an der FH Kufstein entschieden. Kann man sich vorstellen wie einen Wirtschaftsingenieur mit 50% Technik und 50% Wirtschaft.
Und war da schon klar, dass du mit Strom handeln willst mal oder hat sich das erst entwickelt?
Um ehrlich zu sein, während des Studiums hatte ich bereits Fächer wie Energiehandel und ich habe mich schon dafür interessiert. Ich wollte aber nie reiner Stromhändler werden, sondern ich wollte auch immer die Kraftwerkseinsatzplanung mitmachen. Und das wurde mir dann auch nach dem Studium glücklicherweise ermöglicht.
Wunderbar. E&T Energiehandelsgesellschaft sehe ich auf LinkedIn und da bediene ich mich immer gerne dieser frei verfügbaren Informationen, die meine Gäste selbst eingeben als berufliche Station. Was hat das Unternehmen gemacht? Man steckt im Namen drinnen, Energiehandelsgesellschaft, aber wie kann ich mir das vorstellen und wo war das Unternehmen angesiedelt?
Die E&T war das Handelshaus von der Wien Energie, der FVN und der Energie Burgenland.
Also du sagst auch wahr, gibt es nicht?
Die E&T gibt es nicht mehr. Okay. Die wurde fusioniert mit der Energieallianz, daher auch meine nächste Karrierestation sozusagen.
So ist es oft bei den Gästen, dass sich das gar nicht einen Wechsel unterzieht, sondern durch eine Veränderung im Unternehmen passiert. Ne?
Genau, aber die Tätigkeit war die gleiche. Also die E&T-Energieallianz war am Wienerberg, die Energieallianz ist noch am Wienerberg angesiedelt. Und damals, vor knapp 10 Jahren schon, wurde dort die Kraftwerkseinsatzoptimierung, der Stromhandel und die Regelenergiethematik für diese Unternehmen abgewickelt.
Wien, Niederösterreich, Burgenland, auch die Energieallianz, oder?
Richtig, ja.
Genau. Und da steht eine ganze Menge dabei, was du da so gemacht hast. Asset-Optimierung, was kann ich mir darunter vorstellen?
Die Asset-Optimierung bezeichnet in diesem Fall die Kraftwerkseinsatzplanung. Und damals war ich verantwortlich für den Kraftwerksfahrplan für den Day Ahead, also für den kommenden Tag. Und ich habe zu dieser Zeit Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Wasserkraftwerke optimiert.
Wie aus einer anderen Zeit eigentlich, ne? Dabei nicht einmal 10 Jahre her.
Die Kohle gehört mittlerweile wirklich zu den Fossilien sozusagen.
Ja.
Und war spannend, ja. Ich habe das Kraftwerk Dürenrohr auch noch eingeplant für den nächsten Tag. Auch in Deutschland ein Kohlekraftwerk, aber auch viele andere. Und es ist doch sehr interessant, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Ja, also es gibt unterschiedliche Technologien, die auch ähnlich zum Teil eingeplant werden und wo es einfach vielleicht auch Wechselwirkungen gibt oder wo man lernen kann für andere Technologien.
Da kann ich mich noch gut erinnern an die Presseaussendung, als Dürenrohr dann zurückgefahren wurde und dann natürlich in einer Krisensituation später wieder, glaube ich, ein bisschen ein Gedanke war, das wieder mal hochzufahren, glaube ich. Stimmt das? Ich habe es jetzt dunkel in Erinnerung nur.
Das weiß ich nicht mehr, oder kann ich auch nicht mehr so genau sagen, weil ich war damals nicht mehr in dieser Position, wo ich das optimiert habe.
Genau, du warst dann damals bei der Wien Energie, ne?
Genau, richtig.
Das war aber gut, dann lassen wir diesen Sidestep kurz. Asset-Optimierung, ich möchte noch kurz bei den Kraftwerken bleiben auf jeden Fall. Was kann man da optimieren? Da geht es natürlich um verschiedene Energiearten. Was ist für euch ein Asset? Ein Kraftwerk oder eine Art des Stroms oder was ist ein Asset?
Ein Asset ist ein Kraftwerk, würde ich sagen.
Okay.
Also ein Gaskraftwerk beispielsweise, ein Kohlekraftwerk, eine Biomasseanlage, ein Wasserkraftwerk. Und das kann man sich so vorstellen, man bekommt in der Früh Strompreisprognosen von Anbietern, sagen wir gegen 8.15 Uhr, und man schaut, wo ist ein Gaspreis zum Beispiel, wo ist ein CO2-Preis. Und auf Basis diverser Parameter, wie diese, die ich dir gerade genannt habe, führt man eine Kraftwerkseinsatzberechnung durch und schaut, welche Anlagen sind am Netz, also sprich im Geld, und welche Anlagen sind für den morgigen Tag nicht im Geld. Hier muss man unterscheiden zwischen Kraftwerken, die rein Strom erzeugen und zwischen Kraftwerken, die Strom und Wärme erzeugen. Mhm. Wenn man jetzt auf den größten kalorischen Kraftwerkspark in Österreich eingeht, der ist hier in Wien, in Simmering, da spielt auch der Fernwärmebedarf in Wien eine große Rolle. Einerseits hat man Gaskosten für das Kraftwerk und einen Strompreis, was man für die Stromerzeugung bekommt. Andererseits hat man auch einen Fernwärmebedarf zu decken und hier gibt es auch Alternativen. Zum Beispiel eine Biomasseanlage, Gaskessel, Großwärmepumpen. Was auch wenig Leute wissen, in Wien steht einer der größten Großwärmepumpen in Mitteleuropa.
Und wo steht die? Auch in Simmering, oder?
Die eine Großwärmepumpe ist in Simmering und die neueste Großwärmepumpe ist der Kläranlage in Wien nachgelagert.
Und wie spielt da das Wetter rein? Der Wetterbericht, wenn du sagst, es wird viel Sonne scheinen oder die Flüsse führen viel Wasser oder es hat geregnet oder so, ist das auch ein Faktor, um Assets zu optimieren oder spielt das gar nicht rein?
Unterschiedlich.
Ja,
also wenn man von Asset-Optimierung spricht und man vermarktet Photovoltaikanlagen, dann spielt die Solareinstrahlung natürlich eine Rolle. Wenn man Wasserkraftwerke optimiert, dann auf jeden Fall auch die hydraulische Situation. Mhm. Also Fundamentaldaten spielen hier immer rein. Und die Wechselwirkung hierbei ist auch, geht viel Wind oder scheint viel Sonne, beeinflusst das den Strompreis im Großhandel. Und dadurch sind auch andere Anlagen mehr oder weniger im Geld und werden dadurch betrieben oder auch nicht betrieben.
Also das müsste günstiger werden, wenn viel Wind geht und wenn viel Sonne scheint, oder? Müsste der Strom günstiger werden. Stimmt das?
Korrekt, ja. Kann man so sagen.
Und im Geld heißt, was jetzt genau? Wenn ein Optionsschein zum Beispiel im Geld ist, dann hat er einen inneren Wert und ist über dem Basispreis beim Kohl oder unter dem Basispreis beim Butter. Also er ist nicht wertlos, er ist, wie man so sagt, im Geld.
Im Geld würde ich so erklären, ein Kraftwerk wird nur dann betrieben, wenn es wirtschaftlich Sinn macht. Mhm. Das heißt,
okay, verstehe.
Wenn die Gaskosten und die CO2-Kosten gedeckt sind und der Stromverkauf sozusagen demgegenüber mehr bringt, dann ist das Kraftwerk im Geld und wird demnach betrieben. Und wenn das nicht der Fall ist, steht das Kraftwerk.
Klingt nach einem total spannenden Job natürlich. Wenn ich jetzt LinkedIn weiter drauf schaue, dann sehe ich, dass du März 2017 dann von der Energieallianz offenbar zur Wien Energie gewechselt bist, dort aber Kraftwerkseinsatzplanung in Wahrheit das Gleiche gemacht hast, oder?
Das kann man so sagen. Mhm. Durch Umstrukturierungen wurde ich dann von der Wien Energie gefragt, ob ich meine Tätigkeiten dort vor Ort in der Spittelau weiterführen möchte und ich habe damals gewilligt sozusagen und habe dort eben diese Thematiken vertieft.
Spannend. Jetzt tue ich ein bisschen einen geografischen Stempel wieder drauf. Du arbeitest bei der EXA im Palais Liechtenstein, circa 500 Meter weiter sitzen wir jetzt in meinem Büro und noch einmal circa 500 Meter weiter ist die Wien Energie mit dem ikonischen 100-Wasser-Turm. Hast du dort gearbeitet oder im dritten Bezirk oder ganz woanders?
Also am Anfang habe ich in der Spittelau gearbeitet.
Also das meine ich mit ikonischen 100 Wasser, genau. Ja,
das ist eine Müllverbrennungsanlage und das sind auch Bürogebäude. Und in diesem Bürogebäude ist eine Fernwärmewarte der Wien Energie, mittlerweile die alte Fernwärmewarte. Und von dort wird wirklich alles gesteuert in Wien, das ganze Fernwärmenetz.
Also das hier ist der Spot für die Fernwärme, hier in der Spittelau, kann man sagen.
Mittlerweile ist das auch aber nach Erdberg gewandert sozusagen und in der Spittelau ist nur noch die Müllverbrennungsanlage. Mhm. Übrigens eine nette Side-Story, Bürgermeister von Osaka, Japan, war mal in Wien, dem hat diese Müllverbrennungsanlage so gut gefallen, dass er den 100-Wasser gefragt hat, ob er nicht in Japan das genauso machen will, und kann man googeln und sich das Bild anschauen. Da glaubt man, man ist in Wien.
Es ist die Richtung Hallstatt, da wurde nicht einmal gefragt. Ne? Der Bürgermeister von Osaka ist natürlich ein Held, weil er ein 100 Wasser gefragt hat. Die Geschichte ist gut, ja, sehr gut. Ich habe auch einen Bezirkspodcast, als Herr Kaster werde ich das gerne reinschneiden. Also wenn ich das jetzt so sehe, bevor du zur EXA gekommen bist, warst du 10 Jahre aktiver Händler am Strommarkt. Wie kann ich mir da so einen Tagesablauf jetzt vorstellen? Ich kenne es vom Aktienhändler her, vom Terminmarkthändler an den Börsen, aber beim Stromhändler, wie läuft das da?
Also in meinen bisherigen Stationen waren immer die Thematiken Kraftwerkseinsatzoptimierung, Stromhandel und Regelenergie an einem Platz vereint. Also die Kompetenz war gebündelt und das bietet gewisse Vorteile. Aber natürlich auch sehr viele Deadlines. Also der typische Tagesablauf ist stark getrieben von Deadlines. Und um 8.15 Uhr in der Früh kommen die ersten Prognosen. Da werden Berechnungen angestellt, welche Anlagen, wie wir vorher schon gesprochen haben, im Geld sind, welche nicht. Dann ist es um 9 Uhr ist bei der Sekundärregelenergie die Gate-Closure-Time. Die Sekundärregelenergie schreibt die APG aus und diese dient dazu, um das Stromnetz stabil zu halten.
Müssen wir auch kurz herleiten, Austrian Power Grid.
Austrian APG, Power Grid, AG, ja. Genau, der Netzbetreiber von Österreich. Um 10 Uhr ist die Gate-Closure-Time für die Tertiärregelenergie. Um 10.12 Uhr ist dann von der EXA die Gate-Closure für die erste Auktion.
Jetzt kommen wir immer näher zur 10.15 Uhr schon langsam.
Gell? Richtig, ja, genau. Ja. Und um 12 Uhr ist dann Gate-Closure-Time für die Market-Coupling-Auktion, die auch die EXA anbietet. Und nach der Auktion passieren nachgelagerte Prozesse, wo diesem Handelsergebnis nachgearbeitet wird. Sprich, Verwerfungen am Energiemarkt, wenn diese eintreten, werden auch Kraftwerksfahrpläne dieser Verwerfung nachgezogen. Und bis 14.30 Uhr müssen beispielsweise in Österreich alle Fahrpläne bei der APG sein. Und im Anschluss werden dann ganz europäisch Lastflüsse berechnet und gegebenenfalls wird dann ins Stromnetz auch noch eingegriffen mit Redispatch. Und dieser Ablauf, den ich jetzt erzählt habe, der ist jeden Tag gleich. Und man muss sich operativ vorstellen, diese Deadlines sind fix. Ja. Man muss bis dahin fertig sein, komme was wolle, Internetausfall, Computer geht nicht, das sind keine Ausreden. Man muss zu diesen Deadlines liefern. Und ansonsten entsteht potenziell einfach ein großer finanzieller Schaden.
Also man kann gar nicht auf einzelne Marktteilnehmer warten, weil das einfach so ein klares Pattern ist, das strikt ist. Ne?
Richtig, ja. Man muss sich auch denken, eine Anlage, die steht, die nicht in Betrieb ist und sehr lange nicht in Betrieb war, braucht einfach eine sehr lange Zeit, bis sie im Stromnetz ist. Gaskraftwerk kann auch 8 bis 12 Stunden brauchen, bis es am Stromnetz ist. Und wenn man sich denkt, Mitternacht kommt dann relativ schnell. Das erklärt vielleicht auch, warum es um 12 Uhr mittags eine Auktion ist, weil es eben nachgelagerte Prozesse gibt. Und wenn dann Anlagen benötigt werden in Europa, müssen diese erst ans Netz gehen. Und Mitternacht kommt dann schon bald. Und dadurch sind diese Timings einfach sehr strikt und auch so gelegt, wie sie jetzt liegen.
Jetzt habe ich von der Andrea Benkendorf, Vorständin der EXA, du bist ja jetzt EXA-Mitarbeiter, gehört, dass diese 10.15, das ist so eine Delikatesse, wie ist dir damals als Händler damit gegangen? Wie sehr hast du die 10.15 eingesetzt?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Und zwar, die 10.15-Auktion bietet einige Vorteile. Es ist im Vergleich zum OTC-Markt gibt es bei der 10.15-Auktion auch Einzelstunden oder Viertelstunden, die man handeln kann. Das ist im OTC-Markt so nicht möglich. Und das Ergebnis aus der 10.15-Auktion ist auch eine sehr gute Prognose für die 12-Uhr-Auktion. Daher, man kann dieses Ergebnis auf Viertelstunden-Stundenbasis auch dazu verwenden, um Anlagen einzusetzen. Und des Weiteren, was auch noch sehr interessant sein kann an der 10.15-Auktion, am Freitag findet hier ein Handel für 3 Tage statt. Das heißt, vielleicht auch für kleinere Unternehmen, wenn diese am Freitag da sind, aber Samstag, Sonntag keine Besetzung haben, können Sie Samstag, Sonntag, Montag schon Ihre Positionen schließen und haben am Wochenende frei sozusagen. Und das gibt es eben bei anderen Börsen jetzt so nicht.
Jetzt die absolute Verständnisfrage für mich. An den Aktienbörsen wissen wir Schlusskurse Freitag, es gibt aber außerbörsliche Möglichkeiten noch, aber in Wahrheit wird bis zur Eröffnung am Montag nicht gehandelt. Gut, das verkraften wir alle und da können wir uns auch wunderbar ausruhen übers Wochenende. Aber Strom wird ja auch am Wochenende gebraucht und wird dann der EXA hier und da auch am Wochenende gehandelt oder ist das auch komplett zugeschlossen, geht nichts?
Also bei der 10.15 Uhr Auktion ist Freitag der letzte Handelstag, aber bei der 12-Uhr-Auktion handeln wir auch Samstag für Sonntag und Sonntag für Montag.
Das muss so sein einfach, weil der Strom derzeit benötigt wird. Ne?
Genau, man muss sich vorstellen, im Energiebereich gibt es immer aktuelle Prognosen, sei es die Solarstrahlung, sind es Temperaturschwankungen. Daher ist es dann einfach auch notwendig, dass Unternehmen hier ihre Angebote abgeben können mit den bestverfügbaren Prognosen. Es wird sogar noch viel extremer im Energiebereich. Das ist jetzt kein Bereich, wo die EXA aktuell tätig ist. Aber im Intraday, der Handel funktioniert 24 Stunden bis zu 5 Minuten Vorlaufzeit für die kommende Viertelstunde. Das heißt, Strom wird nicht nur am Wochenende gehandelt, er wird auch Montag bis Sonntag 24/7 gehandelt, immer für jede Viertelstunde.
Und liegt da für jede Viertelstunde dann auch Liquidität dahinter oder ist es manchmal schwierig?
Das ist unterschiedlich zu bewerten. Also es gibt hier einen europäischen Handel, wo Grenzen berücksichtigt werden, aber alles innerhalb von einer Stunde fällt dann zurück auf lokale Märkte, sprich in weniger liquiden Gebotszonen ist natürlich weniger Liquidität vorhanden. In größeren Gebotszonen wie Deutschland natürlich mehr. Ja. Aber alles, was Fristigkeit, alles, was länger wie eine Stunde entfernt ist von Closure Time, ist im Normalfall genug Liquidität vorhanden, solange die Grenzkapazitäten noch nicht voll ausgereizt sind in diesem Handel.
Und du als aktiver Händler, zuletzt eben wie gesagt bei der Wien Energie, hast dich aber eher auf die Vormittags- und auf die 10, 15 und auf die 12, höre ich das richtig raus?
Genau, mein Verantwortungsbereich war hier rein im Day-Ahead. Ich war nicht im Intraday tätig und genau, habe mich mit diesen beiden Auktionen beschäftigt.
Im Jahr 2024 bist du dann gleich zur EXA gegangen. Du bist jetzt also der COO. Was ist da dein Aufgabenbereich? Selber handeln wirst du ja, glaube ich, nicht mehr.
Genau, das hast du richtig erkannt. Man darf hier nicht mehr selber handeln, sondern man ermöglicht den Handel für Handelsteilnehmer. Und ich bin hier verantwortlich für die Abteilung Market Operations. Und diese beinhaltet vor allem als erstes einmal die korrekte Abwicklung der Auktionen und alle operativen Themen darum herum, sprich auch barrierefreier Zugang zu Handelssystemen. Des Weiteren sind in dieser Abteilung der Customer Service, finanzielle Abrechnungen, API, Remit und Setup-Änderungen vorhanden.
Also alles IT, operative. IT-Geschichten auch bei dir natürlich, ne?
Auch bei mir, aber hier habe ich zum Glück sehr fähige Mitarbeiter.
Ja. Und wie ist es so, die Seiten gewechselt zu haben, nicht mehr selbst handeln zu können, sondern so schauen, was die anderen so handeln?
Hier sind beide Seiten spannend. Wenn man nicht mehr selber handelt, sondern die gesamten Orderbücher von Unternehmen sieht, sieht man einfach auch, was man selber nicht gemacht hat oder schon gemacht hat. Und dementsprechend ist das natürlich sehr interessant, hier einen Einblick zu erhalten.
Und wenn du da irgendeinen Ausreißer im Orderbuch oder so siehst, ist es auch deine Verantwortung, ähnlich wie in der Wertpapierbörse, den Marktteilnehmer zu kontaktieren und irgendwelche Rückfragen zu halten. Liegt das bei dir?
Ja, richtig. Liegt bei mir. Also wir überprüfen hier fortlaufend die Orderbücher und schauen, dass kein Fettfinger zum Beispiel passiert.
Also ein null zu viel oder sowas, ne?
Zum Beispiel.
Was ist der Fettfinger genau?
Der Fettfinger ist, wenn man etwas handelt, das man nicht handeln möchte.
Zu lange auf die Taste gedrückt oder so?
Ja. Eine Komma, Punkt statt Komma beispielsweise, okay, sowas, ja, oder genau. Andere Themen. Ja. Auf solche Fehler kann man zum Teil rückschließen, wenn man sieht, wie viel Sicherheiten ein Unternehmen auch hinterlegt hat bei der Börse. Sprich, kleine Unternehmen hinterlegen tendenziell weniger Sicherheiten. Und hier überprüfen wir fortlaufend, ob diese Sicherheiten für den Handel ausreichend sind. Und sollte hier ein Fettfinger passieren, kann es einfach sehr schnell sein, dass das Unternehmen die Sicherheiten reißen würde. Da müssen wir sowieso diese Handelsteilnehmer kontaktieren und diese darauf hinweisen, dass diese Order so nicht akzeptiert werden kann.
Um letztendlich auch auf einen potenziellen Mistrate, den man ja gar nicht wollte, als Fettfinger verantwortlich. Ja. Also ich sehe den Fettfinger wirklich bildlich, dass man den Finger zu lang auf der Taste hält und ein paar Nullen addiert.
Zum Beispiel, genau. Kann alles passieren.
Und du kennst ja deine Kunden schon und erahnst unter Umständen, dass das nicht so ganz gewollt sein könnte und fragen darf man ja.
Natürlich, ja. Also es ist immer gut, wenn gut kontrolliert wird bei den Orders und man kann hier natürlich unterscheiden zwischen großen Energieversorgungsunternehmen oder zwischen einer Start-up-Unternehmen, das sehr wenige Kunden hat.
Ja, ich kenne das auch von der Wiener Börse. Da wird dann, wenn ein Limit zum Beispiel ganz komisch im Markt steht und urweit weg ist vom Preis, der zu erwarten ist, dass die Wiener Börse dann anruft, wollt ihr das wirklich? Weil es ja unter Umständen auch den Preis verändern würde. Na, danke für die Tagesablaufzeichnungen, sowohl als Händler früher und jetzt bei der EXA als derjenige, der sich das Ganze halt anschaut, was da so gehandelt wird, um auch für Stabilität zu sorgen. Ich möchte jetzt noch so ein bisschen einen kleinen Ausblick mit dir vielleicht zeichnen. Wir haben ja die Phase extremster Volatilität gehabt vor 2-3 Jahren. Hat sich das deiner Meinung nach wieder beruhigt?
Also ich kann sagen, vor 10 Jahren war sehr viel weniger Volatilität. Da war der Gaspreis bei 20 Euro pro MWH und es war alles sehr stabil. Und das hat sich einfach stark geändert. Und wie du richtig sagst, vor ein paar Jahren, wie der Ukraine-Krieg angefangen hat, da war es sehr extrem mit diesen Schwankungen im Gas und im Strom. Das hat sich wieder eingependelt, also diese starke Volatilität gibt es nicht mehr. Aber was man schon sieht, ist, das ganze System ist einfach volatiler geworden. Da spielen natürlich auch die erneuerbaren Energien eine große Rolle, die auch weiterhin forciert werden. Und so wie ich das sehe, wird diese Volatilität zumindest auf dem jetzigen Niveau bleiben und aus meinem Gefühl auch weiterhin steigen. Mhm. Das heißt, es wird immer interessanter für diverseste Handelsteilnehmer oder Leute, die hier betroffen sind, auch selber im Handel aktiv zu werden.
Also dann fasse ich nochmal zusammen. Bitte unterbrich mich, wenn ich es nicht richtig gesagt habe. Also die Volatilität ist zwar unter den Verwerfungen von vor 2-3 Jahren, aber deutlich drüber als das, wo du vor 10 Jahren eingestiegen bist. Und du gehst davon aus, dass das auch nicht mehr auf das alte Maß zurückkommen wird. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, richtig, Christian. Ja. So würde ich das sehen.
Ja, dann schauen wir weiter mit vielen anderen. Es findet jetzt die E-World in Essen statt. Die Fabienne Scheucher, deine Kollegin, hat mir erzählt, das ist ein wichtiges Branchentreffen, eine wichtige Messe. Was werden da so die Themen sein? Worüber spricht die Branche? Was sind die großen Themen der Energiebranche in Europa?
Man sieht hier, dass viele Startups gekommen sind, auch in Richtung Batteriespeicher oder auch Softwareanbieter für Optimierungen. Und die EXA spricht natürlich über alle Interessenten im Stromhandel, also Unternehmen, die sich gerne an der EXA anbinden. Und hier sehen wir, dass es schon Entwicklungen gegeben hat in den letzten Jahren, würde ich sagen, wo auch viele neue Startups kommen, die Batteriespeicher zum Beispiel haben. Mhm. Auch Industriekunden, die sich dafür interessieren, selber Strom zu handeln. Oder auch kleinere Stadtwerke, die sagen, wir wollen unseren Strom jetzt selber am Großhandelsmarkt kaufen oder verkaufen. Also diesen Trend kann man sicher erkennen.
Die Fabienne hat mal gesagt, sie wird dort sein. In Essen wirst du auch dort sein, weil das ist ja lustig. Die Folge, die wird am Mittwoch. Bist du da in Essen oder in Wien, wenn die Sendung gesendet wird, sagen wir mal so?
Ich war letztes Jahr auf der E-World, aber dieses Jahr bin ich leider verhindert. Und dadurch wird Fabienne dort sein. Und jeder, der diesen Podcast hört und auf der E-World ist, kann sich gerne beim EXA-Stand melden und hier das Gespräch suchen.
Wunderbar. Wir werden übrigens den Podcast mit der Fabienne Scheucher natürlich und vor allem auch mit der Andrea Benkendorf natürlich in den Shownotes zum Podcast mit dir, Robert, verlinken. So, jetzt löse ich die Einleitung, da habe ich vorher schon lachen müssen, löse ich die Einleitung ein, obwohl sie eigentlich gar nicht lustig ist, sondern ich bewundere das sehr. Wir haben über Tischfußball gesprochen, auch im Vorgespräch, und darüber möchte ich jetzt auch sprechen. Das war das, wo ich ganz am Anfang gefragt habe, ob das ein Sport ist. Du hast das, glaube ich, sehr intensiv betrieben, diesen Tischfußballsport.
Ja, genau. Also ich habe in Wien 10 Jahre lang Tischfußball im Verein gespielt. Spannend. Also hat es früher 3 Ligen gegeben, mit jeweils ca. 8 bis 10 Mannschaften. Und da wurde wirklich wöchentlich dann Ligabetrieb, am Abend 3-4 Stunden nach gewissen internationalen Regeln Tischfußball gespielt.
Jetzt ist ja das Startup beliebteste Ding überall. Überall braucht man Tischfußballtisch, aber ihr habt natürlich auch Regeln. Gibt es, was du ein Singlespiel oder auch ein Doppelspiel oder wie sagt man da, Einzel-Doppel?
Einzel und Doppel, genau. Mhm. Sowohl als auch. Ja. Also bei uns hat fast jeder alles gespielt, aber natürlich gibt es Spieler, die lieber Einzel oder lieber Doppel spielen oder lieber im Angriff oder in der Verteidigung.
Und jetzt frage ich einen semiprofessionellen Tischfußballspieler. Darf man jetzt mit der Mittelreihe Tor schießen im Mittelfeld oder nicht?
Im Ligabetrieb schon, aber echt? In einer Bar ist es eher
da
verpönt.
Da muss ich immer streiten, genau. Ich schieße nämlich unglaublich gern mit und das gilt nicht, ja.
Im Ligabetrieb ist das erlaubt.
Okay.
Und eine Umdrehung ist auch erlaubt. Eine ganze.
Also nicht ganz 360 oder 360 würden, aber wer gibt es einen Schiedsrichter, nehme ich an, oder der beim Tisch steht im Meisterschaftsbetrieb oder passt sie aufeinander auf?
Der Sport ist zu klein dafür, okay, dass es hier Schiedsrichter geben würde. Ja. Es gibt Schiedsrichter bei den großen Turnieren. Mhm. Wenn ein eine Champions League sozusagen, hat in Wien stattgefunden. Da gibt es auch Schiedsrichter, die bei Bedarf aber nur angefordert werden. Es wird meistens einfach selber diskutiert und darüber gesprochen.
Gibt es eigentlich beim Tischfußball irgendeine Art von Taktik oder spielt man einfach seine Skills oder tust dich doch auf den Gegner oder die Gegnerin einstellen?
Die besten Spieler stellen sich natürlich auf den Gegner, die Gegnerin ein. Also man schaut, was kann der andere? Kann der wirklich alles oder nur teilweise gewisse Sachen? Und man stellt sich darauf ein. Es gibt zum Beispiel sehr ruhige Spieler, die werden nervös, wenn man hektisch spielt. Es gibt hektische Spieler, wenn man dann ruhig spielt, die werden dann nervös.
Also ein bisschen also Nervenkrieg auch ein bisschen, ne? So ein bisschen Pokern und Schach ein bisschen.
Ein Freund von mir hat es bezeichnet, es ist wie Schach, nur dass es schneller abläuft.
Wahnsinn. Und was war eine SWOT-Analyse von dir? Was waren deine Strengths und deine Weaknesses im Tischfußballsport?
Die Strength war wahrscheinlich im Einzel auf allen Stangen gut zu spielen, die Reaktionszeit, die Schwäche, die Mittelreihe mit der linken Hand.
Die gilt ja im Sport, ja genau. Und letztendlich noch beim, du musst oder musst nicht beide Hände auf den Stangen haben, auf den Griffen. Weil das war auch immer so ein Streitpunkt.
Genau, also.
Muss man schauen, glaube ich, im Profisport, oder?
Das Regelwerk kann man downloaden, die ITSFW-Regeln, wenn ich es jetzt richtig gesagt habe. Und da ist das Regelwerk voll umfassend drinnen. Also man muss beide Hände am Tisch haben. Mhm. Und es sind sehr viele skurrile Regeln auch drinnen, weil ich glaube, hier ist alles schon einmal passiert.
Darf man reden eigentlich?
Während dem Spiel darf nicht geredet werden.
Okay,
ich denke glaube, ich mir. Deswegen ist es auch nicht so populär wie da zum Beispiel.
Ja, aber ich finde es gut. Und Verletzungen können im Handgelenk natürlich auch passieren, oder?
Genau, ich habe Freunde, die eine Sehnenscheidenentzündung etc. Gehabt haben. Aber der Tischfußball hat einen großen Nachteil und er ist zum Zusehen leider nicht so attraktiv.
Von wo würde das gefilmt werden? Von oben?
Ja. Es würde von oben gefilmt werden und man erkennt einfach auch nicht sehr viel, wenn man diesen Sport nicht wirklich betreibt. Also als Laie, wenn man hier zusieht, erkennt man nicht wirklich, war das jetzt gut verteidigt, war das gut geschossen. Es passiert dann einfach sehr, sehr schnell und man kann das nicht wirklich gut beurteilen. Im Dart im Gegensatz wieder sieht man einfach, wo der Pfeil einschlägt, das ist klar. Im Tischfußball, wenn sich Stürmer und Verteidiger irgendwie bewegen, wird das schwer für den Zuschauer, der nicht selber jetzt im Verein spielt.
Du hast jetzt oft Dart erwähnt, ist das auch so eine kleine Spezialität von dir?
Eigentlich nicht, aber ich habe mir letzte Woche eine Dartscheibe zu Hause aufgehängt.
Das ist irgendwie antizipiert, das haben wir nämlich nicht im Vorteil, das leuchtende Augen beim Dart sprechen. Und so Tischfußball so hobbymäßig, wenn man irgendwo hinkommt und ein paar goscherte Guys oder Girls herumstehen und dann kommt der Chef und putzt alle weg. Mach's manchmal noch?
Mittlerweile ist die Zeit weniger zu, aber natürlich haben wir uns ab und zu auch einen Spaß gemacht. Wobei es sehr viele gute Spiele in Wien gibt, muss man sagen. Und es gibt die gewissen Lokale, die noch einen Tisch haben. Das heißt, in Wien, wie ich es beobachten kann, gibt es gar nicht mehr so viele Lokale mit Tisch. Und dort, wo ein Tisch steht, ist es auch sehr gefährlich, dass einige Vereinsspieler gerade anwesend sind. Das heißt, man braucht nicht glauben, dass man jetzt hingeht und hier immer gewinnen wird. Aber es ist allgemein ein sehr freundschaftlicher Sport und ich freue mich immer, wenn ich mit unterschiedlichen Personen zum Spielen komme und dann quatscht man auch über andere Themen.
Mir geht es im Karaoke immer so, da gehst mit ein paar Leuten Karaoke singen und dann kommt die ganze Mannschaft von einem Musical von die Wiener Bühnen und singt dich in Grund und Boden, was ja kein Wettbewerb ist, aber sie besetzen halt dann alles. Na, klingt aber nach einer entspannten Zeit, oder? Das Tischfußball-Nebenkarriere irgendwie, das neben einem Stromhandel ist sehr spannend.
Ist beides sehr spannend, kann man so sagen.
Und was ist das, lieber Robert, Abschlussfrage traditionell bei mir, was dir an dem Job, wie es den jetzt macht, in der Exa taugt?
Dass es immer aufregend bleibt. Es gibt einfach sehr viele Änderungen im Energiebereich, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Und auf diese Änderungen muss man auch als Exa eingehen. Und hier bleiben wir dran, dass wir innovativ bleiben mit unserem Handelssystem und auch hinsichtlich neuer Produkte viel umsetzen möchten.
Ich glaube, da ist ja etliches geplant als so Nischenplayer mit Delikatessen, wie die Andrea gesagt hat. Ne?
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Das habe ich mal gemerkt, das gefällt mir auch sehr gut. Liebe Grüße an die Andrea und die Fabienne. Viel Erfolg in Essen und ich glaube, ich gehe jetzt was essen dann. Das ist so viel Essen drin gewesen. Lieber Robert, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke Christian und auch noch einen schönen Tag.
Ciao, ciao. Just real.